Israel damals. Und ich denke, er wäre regelmäßig in den Schlagzeilen gewesen, sowohl in der Zeitung als auch in den Nachrichten. Es geht um den Naaman. Der war General eben des aramäischen Königs und war recht erfolgreich. Warum war der gute Mann so erfolgreich? Das steht in dem Text, den ich jetzt lesen möchte, ganz am Anfang. 2. Könige 5, ich lese die Verse 1 bis 15. Und wir können alle, Sie können alle auch mitlesen, ne? Jawohl, da ist der Text. So, dann können Sie alle mitlesen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Ja, warum war der Naaman so erfolgreich in seinen Kriegszügen, seinen Schlachten mit den Nachbarvölkern? Weil er zum einen ein tapferer Soldat war und zum anderen, weil der Herr durch ihn den Aramäern zum Sieg verholfen hatte. Also Gott stand hinter ihm, der lebendige Gott. Und er war bestimmt ein tapferer Soldat, er war bestimmt ein ausgezeichneter General, aber das allein war Grund für seinen Erfolg. In dem ganzen Wirrwarr der Weltgeschichte damals schon lenkte Gott als Schöpfer die Geschicke der damaligen Welt. Und wie wir das im Gebet von Daniel gesagt bekommen, ist es bis heute nicht anders. In Daniel 2 lesen wir: Gott verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Offensichtlich hatte der Naaman das Glück, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde ihm zu großen Siegen verholfen hatte. Doch eine Sache, die überschattete sein Leben, die lag ganz schwer auf der ganzen Familie. Er war nämlich unheilbar krank. Ob es wirklich Aussatz war, so wie es hier von Luther übersetzt wird, kann man nicht genau sagen, denn das hebräische Wort, das da steht, das wird für verschiedene Krankheiten benutzt. Und so bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Aussatz war oder ob er eine andere Hauterkrankung hatte. Auf jeden Fall war es eine schwere Erkrankung. Ein Volk mit einer starken Armee beschäftigt ja auch immer wieder Sklaven aus anderen Ländern bei sich. Und so arbeitet im Haus des Naaman ein jüdisches Mädchen, das er bei den verschiedenen Streifzügen eben der aramäischen Truppen durchs Nachbarland Israel mitgebracht hatte. Natürlich lag die schwere Krankheit Naamans auf der ganzen Familie wie so ein dunkler Schatten, wie so ein Ballast. Das jüdische Mädchen hatte Mitgefühl, sie litt mit an dieser Not, die ganze Familie betraf. Und sie wünschte sich, dass ihr Herr wieder gesund werden möchte. Sie hatte auch eine Idee, wie er gesund werden könnte. Und deshalb in einem Gespräch mit der Frau Naamans sagte sie eines Tages: Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Diese junge Frau vertraute Gott, obwohl sie verschleppt worden war, obwohl sie mitgenommen wurde. Sie fing nicht an, an Gott zu zweifeln. Also sie musste ihre Heimat verlassen. Und wer das schon mal erlebt hat oder so Geschichten auch kennt, der weiß, wie schwierig und wie schwer das ist. Ihr Vertrauen zu Gott war ungebrochen. Es war für sie wie selbstverständlich, an ihrem Gott auch festzuhalten und auf den Propheten, der damals im Amt war, auf den Elisa hinzuweisen, dass der helfen kann. Und damit gehörte sie zur damaligen Zeit leider zu einer Minderheit. Es war eine verschwindend kleine Minderheit, die dem Gott Israels noch vertraute. Der König damals war kein Vorbild für das Volk. Der König, der holte seinen Rat nicht beim Propheten Gottes, nein, er schickte seine Leute zu Götzenpriestern, wie es uns im zweiten Königebuch auch mitgeteilt wird. Über den König Ahasja wird berichtet: Eines Tages fiel sein Nachfolger Ahasja durch das Gitter im Obergeschoss seines Palastes in Samaria und verletzte sich schwer. Da schickte er Boten in die Philisterstadt Ekron. Sie sollten Baal Sebub, den Gott der Stadt, fragen, ob die Verletzung wieder heilen würde. Ja, so war es. Sie sind zu den Götzen gegangen. Gott selber und auch sein Prophet, das spielte keine Rolle, also im Königshaus zumindest nicht. Dabei war ein ausgezeichneter Prophet da. Welch ein Gegensatz zu der einfachen jungen Frau, die ihr Vertrauen allein auf Gott setzte. Und die Frau Naamans, die war hellhörig, die hat sich aufs Gespräch eingelassen, auf die Informationen, die sie da bekommen hat, und geht dann eben zum König selbst, eben die Frau und beziehungsweise geht erstmal zu ihrem Mann und ihr Mann geht dann zum König und er bekommt die Erlaubnis, dass er nach Israel reisen darf. Und er überbringt einen Brief von seinem König, eben für den König Israels, und darin stand: Ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und ihn von seiner Krankheit zu heilen. Und so zieht also Naaman mit einem großen Gefolge und einem riesigen Vermögen nach Samaria. Dort angekommen, ließ er durch seinen Boten den Brief dem König überbringen. Der König war verständlicherweise total geschockt, weil er sagte: Das liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Ich kann da nichts machen, ich kann nichts tun. In Vers 7 wird geschrieben: Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Leben und Tod. Der König von Aram verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seiner Krankheit heile. Das sieht doch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Und diese Angst, die war berechtigt. Zur damaligen Zeit und teilweise bis heute war es immer wieder so, wenn jemand einen Krieg beginnen wollte, dann hat er eine schwer erfüllbare Forderung an den Nachbarkönig auch gestellt. Und gegen die Aramäer hätte Israel, so menschlich betrachtet, zur damaligen Zeit keine Chance gehabt. Sie waren unterlegen. Und deshalb der König rastet aus, er zerreißt seine Kleider als Ausdruck seiner Empörung und schreit: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Und immerhin wusste er noch, wer diese Macht hat über Leben und Tod, dass diese Macht bei Gott liegt. Und umso erstaunlicher ist, dass er keine Boten zu Elisa sendet, der sich damit etwas besser auskannte. Er traute dem Gott Israels offensichtlich nicht. Die Tragik vom Volk Israel bestand ja darin, dass sie in ihrer Not alles taten. Sie waren bereit, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Nur eines hatten sie vergessen: den lebendigen Gott, den Schöpfer. Den Gott Israels, den baten sie nicht um Hilfe. Vielleicht geht uns das manchmal genauso. Wir suchen alle Möglichkeiten, Nachbarschaft, Familie, gehen zum Arzt, wie auch immer, und denken, irgendjemand muss doch helfen können, irgendjemand muss doch da helfen, dass sich was ändert an dieser Situation, an dieser verfahrenen Situation. Dabei werden wir in der Bibel doch ganz konkret dazu eingeladen. So zum Beispiel im Psalm 62, wenn es heißt: Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn. Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Und es ist erstaunlich, diese junge Frau, diese verschleppte Frau, löst etwas aus durch ihr tiefes Vertrauen zu Gott. In ihrem schlichten Glauben erzählte sie von Gott, berichtete sie vom Propheten. Und so ein scheinbar kleiner Glaube brachte einen großen Stein ins Rollen. Ich denke, wir können von dieser Frau einiges lernen. Nämlich, dass der Glaube manchmal einfach darin besteht, dass wir Menschen auf das hinweisen, was Gott selber tun kann. Wir sollten von dieser Frau lernen, mit aller Schlichtheit, mit aller Einfachheit den Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn jemand zum Beispiel mit seinem Leben nicht zurechtkommt, dass wir einfach sagen: Ja, wir kennen da jemanden, der dir helfen kann. Ich weiß von jemandem, der kann dir in deiner Situation weiterhelfen. Wir müssen nicht gleich das ganze Evangelium erklären, und nein, es genügt, wenn wir unsere persönliche Überzeugung weitergeben, dass da jemand ist, dass wir auf Jesus hinweisen, dass da eine Kraftquelle ist und dass wir auf seine Liebe und auf seine Hilfsbereitschaft hinweisen. Es genügt, wenn wir davon erzählen, wie wir von Jesus begleitet werden, in Krisen, in schwierigen Zeiten, und dass es sich lohnt, voll und ganz auf ihn zu vertrauen. Das reicht oft schon. Und jetzt kommt Elisa ins Spiel. Elisa wurde berichtet, dass der König seine Kleider zerrissen hatte. Er sandte seinen Boten, um sich nach dem Grund zu erkundigen. Gott hatte es ihm jedoch schon offenbart und gezeigt. Und deshalb ließ der König durch seinen Diener sagen: Schick den Mann doch zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Und so kommt Naaman mit seinem ganzen Tross, mit seinem ganzen Gefolge zum Hause Elisas. Doch Elisa tritt ihm überraschenderweise gar nicht entgegen. Er erscheint gar nicht, sondern er schickt einen Boten raus und lässt dem Naaman ausrichten: Fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Nun wird Naaman wütend über diesen Propheten. Was erlaubt er sich eigentlich, einen so angesehenen und bedeutenden Mann, wie ich einer bin, mit einem so einfachen Diener abzuspeisen? Und er schimpft: Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über die kranke Stelle hin und her bewegen und mich so von meiner Krankheit heilen. Ja, der Naaman hatte eine Vorstellung. Der wusste, wie Heilung passieren soll, wie Heilung passieren muss. Er wusste, was Elisa zu tun hatte. Aber siebenmal im Jordan unterzutauchen, das fand er irgendwie lächerlich, das fand er irgendwie oberflächlich. Und Er ärgerte sich gewaltig. Und dann fügt er noch hinzu, ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels, also sauberer? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Er ist immer noch so richtig voller Zorn. Doch glücklicherweise hat er noch ein paar weise Menschen um sich, der Naaman, die ihn begleiten. Vermutlich, nachdem so die erste Wut verraucht war, versuchten sie, ihn umzustimmen. Sie waren ja eigentlich schon weggefahren vom Hause Naamans. Und dann sagen sie ihm: Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es nicht erst recht tun? Ja, das ist schon toll, wenn man weise Menschen um sich hat. In seiner Gemeinde, in seiner Familie, in seinem Hauskreis, wo auch immer, am Arbeitsplatz. Das ist schon klasse. Da stellt sich die Frage, hast du so weise Menschen um dich herum? Menschen, die auch mal was zu dir sagen dürfen, was vielleicht nicht ganz so angenehm ist, die in dein Leben reinreden dürfen? Ich finde es etwas sehr Wertvolles. Und Naaman musste seinen Dienern recht geben. Es ist so einfach. Er kann es ja mal probieren. Nützt es nichts, dann schadet es ihm auf alle Fälle auch nicht. Also lässt er sich zum Jordan fahren und taucht 7-mal im Wasser unter und das Wunder passiert. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Er wird komplett geheilt. Und es passiert noch mehr. Es passiert nicht nur Heilung, nee, seine Haut verjüngt sich. Also es war so ein Jungbrunnen. Das war sozusagen mindestens noch zusätzlich 4 Wochen Wellness mit Massage, mit allen möglichen Dingen, was man so machen kann, Sohlebad und keine Ahnung, dass die Haut war wieder wie in jungen Jahren. Das ist doch toll. Das war eine sensationelle Verjüngungskur. Wie gesagt, Wellness im höchsten Grad, noch da oben drauf. Und über Erwarten hatte Gott an ihm gehandelt. Und jetzt ist er voller Freude und kehrt wieder zurück zu Elisa. Es waren so schätzungsweise 30, 40 Kilometer bis zum Jordan von Samaria aus. Also es war schon ein bisschen auch zu fahren. Und dann sagt er zu Elisa, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Dieser Naaman, ein Ausländer, hatte erkannt, was Israel eigentlich schon längst wusste: Der Gott Israels ist der einzige Gott auf der ganzen Erde. Doch Israel suchte bei allen anderen Göttern Hilfe, nur nicht bei ihrem Schöpfergott. Sicher, Naaman hatte sich auch teilweise störrisch verhalten, aber er ließ sich letzten Endes doch etwas sagen. Er ließ sich von seinen Dienern zur Vernunft bringen. Das Volk Israel ließ sich nicht zur Vernunft bringen. Sie hörten nicht auf die Propheten Gottes. Im 2. Königebuch, ein paar Kapitel später, heißt es, sie wollten nicht hören. Sie waren genauso halsstarrig wie ihre Vorfahren, die auch schon dem Herrn, ihrem Gott, kein Vertrauen geschenkt hatten. Also wie so zwei Pole, diese Geschichte mit dieser jungen Frau und das Volk Israel an sich. Nochmal zum Verhalten Naamans, als er erstmal so halsstarrig ist, so störrisch sich verhält. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Wir brauchen vielleicht Hilfe. Wir haben in der Regel eine klare Vorstellung, wie diese Hilfe geschehen soll. Ein Arztbesuch oder ein Spezialist im Krankenhaus oder, keine Ahnung, ein seelsorgerliches Gespräch und dann muss es klappen. Oder wir meinen, es muss was ganz Besonderes sein. Wir geben uns dann mit so ganz einfachen Dingen und Hinweisen oft nicht zufrieden. Wir suchen lieber das Komplizierte und Aufwendige. Für Naaman scheint das Ganze irgendwie viel zu einfach zu sein. In den Fluss zu gehen, zu baden, 7-mal untertauchen. Und als er dann anfängt, seinen verletzten Stolz abzulegen und dann das zu tun, was der Prophet ihm empfiehlt, erst dann wird er gesund. Aber er wurde nicht gesund, weil das Wasser des Jordans ein besonderes Heilwasser war. Es wird uns in der Bibel auch nirgendwo berichtet, dass sonst noch jemand im Jordan gebadet hat, der wieder gesund wurde. Also das war kein besonderes Heilwasser. Nein, Naaman wurde nicht wegen des Wassers gesund, sondern wegen seines Gehorsams. Wegen seines einfach schlichten Gehorsams. Weil er das tat, was Gott von ihm verlangte. Und das war nicht schwierig in diesem Moment. Der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort birgt eine große heilende Kraft. In vielen Lebenssituationen geht es, denke ich, darum herauszufinden, was sagt Gott dazu? Was meint Gott dazu? Was soll ich in dieser Situation tun? Und in den meisten Fällen sind es oft kleine Schritte. Kleine Schritte des Gehorsams. Es ist oft gar nichts Spektakuläres. Und viele Menschen belächeln, was die Bibel über die Vergebung unserer Schulden, über die Erlösung sagt. Sie können sich nicht vorstellen, dass man so ganz einfach ewiges Leben von Gott bekommen kann. Es ist aber sehr einfach, weil Jesus die Voraussetzungen dazu geschaffen hat. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser: Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Das heißt also, wer den Aussagen des Wortes Gottes vertraut, der wird von Gott gereinigt um des Glaubens willen. Und folgerichtig sagt Jesus im Johannesevangelium: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben, vom Tod ins Leben getan. Es ist also ganz einfach. Das Wort Gottes hören, dem Wort, also der Person Jesu zu vertrauen, dann bekommt man das ewige Leben. Diese Erzählung von Naaman, die ist für Israel aufgeschrieben worden. Sie soll Israel ermahnen, dass sie sich nicht so stur und so halsstarrig verhalten sollen. Sie sollen lernen, dass Gott sein Wort erfüllt und dass es ihm daran liegt, dass sein Wille getan wird. Sogar wenn ein Ausländer gehorsam ist, der bisher nicht viel von Gott wusste, sogar wenn ein Ausländer gehorsam ist, erbarmt sich Gott. Also Nationalität spielt hier keine Rolle. Mich begeistert diese Geschichte, gerade auch im Blick auf diese junge Frau, wie sie an Gott festhält, wie sie Gott vertraut in ihrem Leben, obwohl sich so viel für sie verändert hatte, obwohl ihre Lebensumstände nicht die tollsten waren. Ein kleiner Glaube, der große Auswirkungen hat. In dieser Geschichte sehen wir etwas von dem, was Jesus einmal mit dem Senfkorn verdeutlicht hat, wo er sagt: Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn ist ja nicht groß, wenn ich es da vorne hinlegen würde, man würde es kaum erkennen, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Ein kleiner Glaube mit großen Auswirkungen. Also wir können von dieser Frau echt lernen, und wie man Jesus in kindlicher Weise vertrauen kann. Sprechen wir doch mit aller Selbstverständlichkeit von unserem Gott, den wir lieben und dem wir dienen. Gerade diese Adventszeit, wo die Menschen vielleicht da und dort etwas offener sind, ist eine Zeit, wo wir unseren Glauben bekennen dürfen. Dein kleiner Glaube kann große Auswirkungen haben. Also eben darum geht es, finde ich, in der Adventszeit auch. In den ganzen Begegnungen mit Nachbarn, Arbeitskollegen, wem auch immer. Einfach zu bezeugen: Jawohl, es ist wichtig, Jesus zu begegnen und auf ihn zu hören, an ihn zu glauben. Das macht mein Leben aus. Und ich finde, da ist die Geschichte, kann man sie zusammenfassen. Denn Naaman hört auf die Magd, auf das, was ihr wichtig ist. Die Magd gibt einen Hinweis und er macht sich auf den Weg. Und er glaubt den Worten des Propheten, er vertraut darauf. Das heißt doch für mich, für uns selber, Eben diese beiden Stichworte hören und vertrauen. Auf Gott hören in der Stille, sich zurückziehen, sich Zeit zu nehmen, gerade in dieser Adventszeit, still werden, sich aus dem Trubel herausnehmen und auf Gott hören. Und dann dem, was wir lesen, was wir da wahrnehmen, was wir da aufnehmen in der Begegnung mit Gott, darauf vertrauen. Vertrauen lernen, könnte man auch sagen. Und eben Menschen in unserer Umgebung dazu einzuladen, dass sie eben genauso auf Jesus hören, genauso auf Jesus vertrauen lernen. Ich glaube, viel Frust und Kraftlosigkeit kommt in unserer heutigen Zeit von einer falschen Blickrichtung. Wenn wir immer die gegenwärtige Situation im Blick halten, mit all den Krisen, mit all den Veränderungen, wo wir nicht richtig wissen, wie geht das aus, wie entwickelt sich das? Diese Dinge wollen uns runterziehen. Da kann man müde werden, da kann man mutlos werden. Jawohl, habe ich volles Verständnis. Manchmal ist es auch so, wir beten und es bewegt sich nichts, es tut sich nichts. Die Situation bleibt unverändert und wir bleiben deprimiert. Das liegt manchmal daran, dass wir unser Ziel mit dem Weg verwechseln. Wenn wir davon ausgehen, dass das Leben hier immer eine blühende Landschaft ist, dann werden wir eines Tages enttäuscht und frustriert sein. Unser relativ hoher Lebensstandard verführt uns oft zu dem Gedanken, unsere christliche Existenz mit Wellness oder mit Genuss gleichzusetzen. Aber das ist ein Trugschluss und führt auch zu Enttäuschung. Es ist eher das Normale, wenn wir durch Wüstenzeiten gehen. Empfinde ich, ist mein Eindruck. Aber wir machen auch die schöne Erfahrung, dass in den Wüstenzeiten Quellen aufbrechen. Im Alten Testament ist davon des Öfteren die Rede. Jesus ist da, auch in so einer Wüstenzeit. Und er will uns mit frischem Wasser versorgen. Im Psalm 23, da wird genau diese Erfahrung beschrieben. Er führt mich zum frischen Wasser. Er führt mich auf dem richtigen Weg. Auch wenn es durchs finstere Tal geht, dann ist er bei mir. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und Nehemia kann nach einer schwierigen Erfahrung auch schreiben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das heißt doch, eben der Blick auf Christus macht uns stark im Glauben. Wenn wir uns über ihn freuen, dann werden wir stark. Freude an den großen und kleinen Dingen des Lebens, das soll sein. Aber die Freuden an den kleinen Dingen und großen Dingen des Lebens, die machen uns nicht stark. Wenn wir von diesem Leben her die Erfüllung erwarten, also von unserem irdischen Leben her die Erfüllung erwarten, dann werden wir enttäuscht. Es kann uns nicht diese Freude geben, die uns Christus selber geben möchte, in der Begegnung mit ihm, im Unterwegssein mit ihm. Und vor allem erfahren wir die Freude nicht, wenn wir die Erfüllung mit äußerlichem Wohlbefinden oder auch mit Erfolg verwechseln. Wenn wir unsere Erfüllung im beruflichen Erfolg wegen mir suchen. Wir müssen unsere Blickrichtung ändern und auf Christus sehen, der kommen wird und der uns jetzt schon ganz nahe ist. Der Blick auf Christus und auf seine neue Welt macht uns stark. Wer dadurch gestärkt wurde, der soll seine müden Mitchristen auch stärken. So wie es in Jesaja heißt, und damit will ich schließen, sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht, seht, hier ist euer Gott. Amen.